Mein Kindle ist voller ungelesener Bücher, denn es gibt zu viele Buchempfehlungen. In Radio und Podcast kann man sie ignorieren, Buchgeschenke von fernen bis mittelnahen Verwandten finden stille Plätze in Regalen, das Vergessen spätnächtlicher Buchtipps durch das Barpersonal muss man diesem nicht erklären. In Problembereiche gerät man nach Empfehlungen von besten Freunden und vollständig between a rock and a very hard place ist man, wenn Irmgard Lumpini und Heiko Schramm einen gemeinsamen Lieblingsautor haben und man selbst diesen noch nie gelesen hat. Truman Capote. Der Fakt, dass zwei kennen was und ich nicht, ist an sich nichts Ehrenrühriges. Schramm und Lumpini sind, soweit ich weiß, nicht so die Stanislaw Lem-Leser und auch Sloterdijk wird ahnungslos bis die politische Augenbraue heben von beiden eher nicht konsumiert. Wäre ich messianisch, würde ich das zu ändern suchen und vielleicht den gleichen Fauxpas begehen wie die Kollegin und der Kollege. Ich würde zur Zwangskonsumption ein Werk heraussuchen, das den Lem oder den Sloterdijk definiert, das einen Querschnitt, das Beste vom Besten präsentiert, die Abkürzung zur ewigen Verehrung weisend. Ich würde ein Werk anweisen, das Music for Chameleons bei Truman Capote entspricht. Big Mistake. Denn Liebe gibt es nicht synoptisch. Auch die berühmte erste Augenblicksverknalltheit funktioniert bei aller Nicht-Oberflächlichkeit, die der Literatur zugeschrieben wird, selten mit einem oder einer 60-Jährigen, da muss schon ein wenig jugendlicher Sass, Wildheit, Unerwartetes her. Die Sätze, ich habe jetzt schon einiges erlebt und getan, verfangen als Pick-up-Line nicht und sinngemäß so in Truman Capotes Vorwort zu Music for Chameleons zu lesen, entlocken sie ein Aha und ein Interessant und ein Sicher, davon habe ich schon gehört. Music for Chameleons ist nach Capotes eigenen Vorworten ein Werk, das die Erfahrungen seines nunmehr 56 Jahre währenden Lebens zusammenführen soll. Ein Leben, in dem er mit 8 Jahren zu schreiben anfing, verschiedene Genres erforschte, die Kurzgeschichte, die Reportage, den Reportageroman. Er berichtet von der Rezeption durch Kollegen und Kritiker, dem Gefühl des Misserfolgs und der Erhebung und nimmt sich mit Music for Chameleons vor, diese Erfahrungen zusammenzuführen zu einem reinen Werk, ohne Kompromisse. Meine Kollegen lesen es, wissen, wovon Capote redet und öffnen ein Werk. Ich schlage, gehörig eingeschüchtert, ein Buch auf. Ein brillant geschriebenes Buch, bestehend aus besagtem Vorwort, aus Kurzgeschichten, jeweils eingeführt mit einer Skizze der Szenerie, Karibik, New Orleans, Alabama, ein wenig Name-Dropping aus der guten alten Zeit, Marilyn, die Manson-Family, die Kennedys und einer ausführlichen Konversation je nach Szene zwischen Salon, Interview und Jugenderinnerung. Es folgt eine lange Reportage in dramatischer Form, oberflächlich vollständig verzichtend auf jede Form von belletristischem Bemühen, stattdessen in nackter Dialogform mit szenischen Anweisungen, die oft genug weit, weit ausschweifen. Gott sei Dank. Weiter im Buch finden wir in dieser Form fortgeführt kurze Gespräche mit Personen der Zeit, gekrönt durch einen zauberhaften Tag mit Marilyn Monroe und besahnt mit einem Interview, das der Autor mit sich selbst führt, im Bett, postmasturb, insomnabul, kichernd. Hatte ich erwähnt, dass Music for Chameleons brillant geschrieben ist? Im englischen Original findet Capote den Rhythmus eines Erzählers nach der ersten Flasche Champagner. Wenn aus einem kleinen, nicht sonderlich bedeutenden Erlebnis eine fesselnde Story wird, weil genau die richtige Menge Ethanol dem Erzähler die Zunge lösen, ohne die Worte zu vernuscheln, weil ihm Details einfallen, die leuchten, ohne den Erzählpfad zu überstrahlen, der sich gerne reden hört, aber von der Story nur so weit abweicht, wie sein Publikum es toleriert und sie zurückholt mit einem Witz, um sie ohne Pointe ihren Gedanken zu überlassen. Das alles in genauer Abwägung zwischen One-and-Five-Dollar-Words, wohlüberlegt, wohlgeformt, artistisch, geübt, gut ausgedacht. Und verdammt sei er. Diese 5 hinterfotzigen Komplimente hätte sich Capote ersparen können. Hätte er nur das Vorwort weggelassen. Music for Chameleons wäre ein Vergnügen geworden. Es wäre ein Zeitdokument geworden, die Eitelkeit des Autors ein sympathisches Detail. Es wäre rätselhaft geworden, warum die Reihenfolge, wieso dieser Stil. Denn wir Leser interessieren uns dafür, wie ein Werk entstanden ist. Aber wir wollen es nicht vom Autor erklärt bekommen. Das ist der Job des Nachlassverwalters, des drögen Literaturprofessors, mein fucking Job als Rezensent, nicht deiner, Truman. Ohne des Autors Vorwort lesen wir eine leichte Geschichtensammlung, zwar im Stil nicht die meine, ich hasse es, Dramen zu lesen und die Kurzgeschichte ist mir zu kurz, aber hallo, hier kann jemand schreiben, dass es ihm nur so aus den Fingern fließt. Aber setze ein Vorwort davor, in dem du beschreibst, dass du Jahre an der Nummer gearbeitet hast, dass du all deine fucking Erfahrungen gebraucht hast, um dieses Werk zu schreiben, dass es alles beinhaltet, was du der Welt schon immer mitteilen wolltest, und du lädst dem Leser eine Last auf die Schulter, die schon dem Capote-Affinen jeden Schritt durchs Buch zur Aufgabe machen muss und die dem unbedarften Leser das Gefühl gibt, dich nicht verstehen zu können, ohne dein gesamtes Övrig gelesen zu haben. Kurz, erkläre dein Werk im Vorwort und du hast es versaut. Schreib es im Nachwort. Gib Interviews, die keiner liest. Schreib es in dein Testament. Aber schreibe kein Vorwort. Jede Zeile, die mir frisch erschienen nach dem Vorwort, lässt mich nun über Capotes Schweiß sinnieren. Jedes Name-Dropping, das mir witzig erschiene, erscheint mir berechnet. Die pure dramatische Form, die mir experimentell erschiene, lässt mich fragen, das soll die reine Lehre sein? Doch woher die Emotionalität, woher die Enttäuschung über die eigene Meinung? Erstens, die leuchtenden Augen, die Handbewegungen zur Autorennennung, die Irmgard Lumpini und Heiko Schramm in Harmonie vollziehen, Capote, muss einfach großartig sein. Zweitens, jedes Wort in diesem Buch ist brillant. Es ist die Quintessenz eines Schaffens, ein Lebenswerk. Der Rhythmus ist unglaublich. Es gibt wenige Bücher, die genau ohne einen schiefen Satz auskommen, die derart ausstrahlen, dass der Autor mit diesem Werk im Reinen ist, dass jede Story 30 Mal gelesen und gestutzt wurde, bis man nur noch einen Punkt drunter setzen muss. Kafkas Die Verwandlung kommt in den Sinn oder Hemingways Der alte Mann in das Meer. Ich erinnere mich, diese Bücher atemlos gelesen zu haben, ob Franz und Ernest das durchhalten, ob da was abfällt zum Schluss. Nein, Buch zu, das perfekte Werk. Musik für Chameleons, ohne das verdammte Vorwort, reiht sich nahtlos ein. Drittens, Selbstzweifel. Musik für Chameleons erwischt mich auf dem falschen Fuß. Dramen gehören auf die Bühne, nicht auf Papier. Kurzgeschichten gehören in den New Yorker, nicht zwischen Buchdeckel. Reportagen sollen wahr sein und nicht erdacht. Bin ich ein literarischer Spießer? Bescheiden sei also das Fazit. Man kann ein Werk wie Music for Chameleons nicht lesen, ohne es zu rezensieren. Man kann es nicht rezensieren, ohne es zu lobpreisen. Und wenn der Verstand angeregt wird und trotzdem ein Wohlgefühl fehlt beim Lesen, ist man dem Werk vielleicht einfach nicht gewachsen. Dem lässt sich nur abhelfen mit mehr Capote. Dieser Verriss sei also eine Buchempfehlung. Bar jeder Kompetenz im Fachgebiet empfehle ich jedes Buch von Truman Capote. Ich warne vor dem Lesen von Vorworten, prinzipiell und insbesondere vom Autor selbst, und bedanke mich für die Buchempfehlung bei meinen Kollegen Irmgard Lumpini und Heiko Schramm.